NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. In 10 Tagen wird das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung verkünden, ob die NPD verboten wird. Aus diesem Anlass in dieser Sendung ein Rückblick auf die Rolle der extremen Rechten in der Bundesrepublik, eine bis heute durchaus begrenzte Rolle. Außerdem erzählen wir eine Geschichte, die sich in Griechenland während des Zweiten Weltkriegs ereignet hat. Anlass ist ein Buch über einen Zeitzeugen, der als Kind die Schrecken der deutschen Besatzung dort erlebt hat. Und schließlich ein Blick zurück in den ehemaligen Ostblock. Dort fanden sich in den 70er Jahren mutige Menschen zusammen, eine anfangs kleine Gruppe, die den damaligen autoritären Sozialismus scharf kritisierte. Charta 77 nannten die tschechischen Bürgerrechtler ihr Manifest, das vor 40 Jahren im Westen veröffentlicht wurde. Manche Unterzeichner, wie Václav Havel, wurden daraufhin verhaftet, aber die Geschichte hat ihnen Recht gegeben. Zurzeit läuft bereits der 2. Anlauf für ein Verbot der NPD. Der 1. war vor 13 Jahren gescheitert, nachdem bekannt wurde, dass V-Leute des Verfassungsschutzes bis in die Führungsebene der Partei tätig waren. Daran wird es wohl diesmal nicht scheitern. Möglicherweise wird sogar die Verfassungswidrigkeit der Partei festgestellt. Fraglich ist aber, ob das Gericht zugleich meint, dass von dieser Partei eine Gefährdung der Republik ausgeht, die ein Verbot erfordern würde. Am 17. Januar werden wir es erfahren. Schaut man zurück auf bald 7 Jahrzehnte Bundesrepublik, könnte man zu dem Fazit kommen, dass die extreme Rechte zwar immer aktiv und präsent war, über weite Strecken aber ziemlich bedeutungslos blieb. Dennoch hat sie spätestens seit den 60er Jahren die politische Öffentlichkeit immer wieder stark beschäftigt.
Soweit in unserem Lande Schleswig-Holstein antisemitische Schmierereien, glaube ich, kann man sagen, an Häuserwänden vorgekommen sind, Herr Dr. Hessenauer, hat man festgestellt, da wo man Täter ermittelt hat, dass es junge Menschen, ganz junge Menschen waren. Ich denke an den Fall in Meldorf. Dort hat ein 15-jähriger Schüler Schmierereien an eine Häuserwand gesetzt.
Januar 1960. Seit knapp 2 Wochen tauchen überall in Deutschland Hakenkreuzsymbole und antisemitische Parolen auf. Begonnen hat die Serie der Verunstaltungen mit Schmierereien an der frisch eröffneten Kölner Synagoge. Verantwortlich, so wird damals berichtet, seien nicht Altnazis, sondern Jugendliche, die Kinder der Tätergeneration. Ein NDR-Reporter befragt dazu den Landesbeauftragten für staatsbürgerliche Bildung in Schleswig-Holstein, Ernst Hessenauer.
Dieses scheußliche Ereignis in Köln hat ja einige dieser unreifen Jugendlichen auch gereizt, sei es aus einem Nervenkitzel heraus, aus falsch verstandener Mutprobe, mal die Polizei zu übertölpeln nachts mit einem Farbtopf. Das, glaube ich, muss mitgesehen werden.
Heinz Galinski, damals Vorsitzender des Zentralrats der Juden aus West-Berlin, glaubt, dass hinter den Vorfällen doch noch etwas mehr steckt.
Wenn man über die antisemitischen Vorfälle in der Bundesrepublik spricht, und ich betone über die letzten, so ist das falsch.
Denn einen latenten Antisemitismus habe es schon vorher, man muss angesichts des NS-Staates wohl sagen, immer noch gegeben.
Vielleicht kann man es dahin interpretieren, dass diese Vorfälle zum ersten Mal vielleicht ganz akut in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, so die Synagogenschändung in Köln und dann die Kettenreaktionen in den anderen Städten der Bundesrepublik und auch hier in West-Berlin.
Nur dumme Jugendsünden oder doch Ausdruck eines grundlegenden Problems? In jedem Fall sind die Vorfälle im Winter 1959-60 ein Angriff auf das freiheitliche Selbstverständnis der westdeutschen Gesellschaft.
Dieses Selbstverständnis hat sie im Prinzip nicht zuletzt auch deswegen gewonnen, weil sie sich immer wieder mit der Herausforderung des Rechtsextremismus auseinandersetzen musste.
Der Politikwissenschaftler Gideon Botsch, der an der Uni Potsdam zum Rechtsextremismus forscht.
Der erste große tiefe Einschnitt sind die Reaktionen auf die sogenannte Hakenkreuz-Schmierwelle und die demokratischen Veränderungen der 1960er Jahre.
Verschwunden ist das rechtsextreme Milieu allerdings nie.
Die große Frage ist, warum hält das über einen generationellen Bruch? Warum hält es vor allem über die 70er Jahre hinaus? Bis dahin kann man sagen, das Lager reproduziert sich selbst. Ja? Also aus den eigenen Familienzusammenhängen und so weiter raus reproduziert es sich selbst. In den 80er und 90er Jahren gewinnt man neue Wählerschichten, man gewinnt neue Anhänger aus jugendlichen Subkulturen, die man dann anbinden kann an das aber weiter bestehende Lager.
Zu diesen neueren Anhängern zählen etwa Skinhead-Gruppen. Hier bei der Anreise zu einer Hitler-Gedenkveranstaltung 1986 in Flensburg. Aber auch ganz gewöhnliche Nachbarn beteiligen sich an fremdenfeindlichen Krawallen, wie 1992 vor einer Asylbewerberunterkunft in Rostock-Lichtenhagen.
Ich bin hier umringt von Jugendlichen. Uns gegenüber sind Polizeibeamte in Hockstellung gegangen, versuchen sich abzukesseln gegen Steinwürfe. Und worum es jetzt müssen wir gerade Platz machen, weil hier ein Krankenwagen vorbeikommt. Es gibt ständig wieder Verletzte. Es ist eine Situation, wie man sie, ja, es ist im Grunde genommen Krieg.
Neben solchen Ausschreitungen gibt es immer wieder auch zielgerichtete rechte Terrorakte. Und dazu zählen nicht nur Mordanschläge auf Unterkünfte von Asylsuchenden Anfang der 1990er Jahre. 26. September 1980. Auf dem Münchner Oktoberfest detoniert eine Bombe.
Der ganze Eingang hier, der Boden blutüberströmt, Schuhe liegen herum, Kopftücher, Trachtentücher. Es ist schrecklich.
Es gibt 13 Tote und 200 Verletzte. Auch der Attentäter, der 21-jährige rechtsextreme Gundolf Köhler, kommt ums Leben. Der damalige Generalbundesanwalt Kurt Rebmann am Tag nach dem Anschlag.
Die Ermittlungen haben ergeben, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war.
Dabei handelt es sich um eine verbotene Vereinigung, die sich straff nach dem Führerprinzip organisiert, um den Neonazi Karl-Heinz Hoffmann herum aufgebaut hat. Bis heute sind die genauen Hintergründe und Fragen nach Hintermännern der Bombenexplosion ungeklärt. Bewusst als Taten des nationalen Widerstandes stilisiert der nationalsozialistische Untergrund NSU 20 Jahre später seine Morde an 9 zufällig ausgewählten Migranten und einer Polizistin.
Das letzte Transparent, was das Kerntrio des NSU auf einer öffentlichen Demonstration vorm Abtauchen trug, hatte ja direkt die Parole Nationalismus, eine Idee sucht Handelnde. Also der Bezug auf Nationalismus als positive Selbstbezeichnung, der ist in der Extremrechten dominant.
Politikwissenschaftler Gideon Botsch hat herausgefunden, dass Rechtsextreme ihre Haltung selbst oft als nationale Opposition bezeichnen. Diese Opposition hat sich immer wieder auch in Parteien organisiert. Ein Sammelbecken für alle möglichen rechtsextremen Strömungen ist seit 5 Jahrzehnten die NPD. Ende der 1960er Jahre zieht sie in mehrere Landesparlamente ein und kann Gegendemonstranten bei ihren Veranstaltungen offensichtlich nur schlecht ertragen, wie zum Beispiel während des Bundestagswahlkampfes 1969 in Frankfurt am Main.
Ich habe aber gesehen, wie diese NPD-Schläger, die sich komischerweise Ordner nennen, auf an sich harmlose Zwischenrufe einschlugen und sie nicht nur aus der Türe herauswarfen, sondern zur Türe herauszerrten und herausschlugen.
Augenzeuge Karl Gerold, Herausgeber der Frankfurter Rundschau, berichtet auch von Hunden, die die Ordner auf Protestierende loslassen. Wenig später schießt in Kassel sogar ein Rechtsextremer in eine Menge Demonstranten. Bei der Bundestagswahl verfehlt die Partei dann knapp die 5%-Hürde.
Der Ordnerdienst der NPD hatte sich so weit radikalisiert, dass er zu gewalttätigen Exzessen schritt. Das war wahrscheinlich der Grund, warum die NPD diese entscheidenden 0,8% nicht gewonnen hat, dass man nicht als Law-and-Order-Partei auftreten konnte, wenn man gleichzeitig einen prügelnden und auf dem Höhepunkt der Kampagne sogar schießenden Ordnerdienst mit dabei hatte.
Auch heute noch sind Zweifel an der Verfassungstreue und das ungeklärte Verhältnis zur Gewalt Hauptgründe für das laufende Verbotsverfahren gegen die NPD. Anders ist es bei der AfD, der neuesten Vereinigung rechts von CDU-CSU. Mit Gewalttaten wird sie bisher nicht in Verbindung gebracht. Unter anderem deshalb sei die Partei so erfolgreich, sagt der Rechtsextremismusforscher Gideon Botsch.
Ebenso muss man sagen, dass das Spiel sozusagen immer gleichzeitig die noch demokratischen Rechtswähler und die rechtsextremen Wähler gleichzeitig zu bedienen, diese Doppelstrategie, die wir bei Gauland, bei Petri immer wieder erleben, das macht die AfD sehr geschickt. Aber wir dürfen eben nicht glauben, dass sie da nur einfach von sich aus geschickter ist. Hier sind einfach Jahrzehnte der Erfahrung, wie man rechte Politik in Deutschland nicht anpacken kann und wie man sie anpacken muss, wenn man erfolgreich sein will, spielen hier mit.
Der rechte Rand der Republik, das war eine kurze Geschichte des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik von Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb. Jetzt ein Blick zurück in die Zeit des Zweiten Weltkriegs mit einer Geschichte, die einem auch Jahrzehnte danach noch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Es geht um ein Massaker, das eine Einheit der SS damals im besetzten Griechenland verübt hat, in dem Dorf Distomo, nicht weit vom antiken Delphi. Einer der Überlebenden dieses Massakers ist Argyris Sfunturis. Er war 4 Jahre alt, als die Deutschen seine Eltern und viele weitere Verwandte getötet haben. Insgesamt wurden 218 Menschen ermordet. Der Journalist Patrick Seibel hat jetzt ein Buch über diesen ungewöhnlichen Mann geschrieben, darüber gleich ein Gespräch. Aber hören wir zunächst mal Argyris Sfunturis selbst, wie er einen der schrecklichsten Momente beschreibt an diesem Sommertag 1944, als die Deutschen ins Dorf kamen.
Ja, also mein Vater hat Schritte gehört im Hof vor dem Haus auf den Steinstufen und ist runtergegangen, weil er zu Recht vermutet hat, dass man das Haus anzünden würde und wollte wahrscheinlich das verhindern oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall haben die ihn abgeführt und wie wir später dann, als wir dann auch das Haus verlassen haben, lag er etwa 15 Meter neben dem Haus an einem Brunnen am Boden mit einem Genickschuss. Ja. Tot, ja.
Eine entsetzliche Szene, die der damals 4-Jährige erlebt hat. Es folgten viele weitere, auch seine Mutter ist ja von den Deutschen ermordet worden. Darüber also hat Argyris Sfunturis in diesem Gespräch berichtet. Das haben Sie, Herr Seibel, mit ihm geführt. Es wurde auch hier auf NDR Info gesendet und es war auch ein Ausgangspunkt für Ihr Buch. Wenn man diesem Mann heute begegnet, der als Kind solche Dinge durchgemacht hat, wie haben Sie ihn erlebt?
Es war ein fast unbeschreiblicher Eindruck, den dieser Mann auf mich gemacht hat, als er in Zürich zu unserem Gespräch so kam, durch leichten Nieselregen mit einem Stock. Ein ungeheuer freundlicher Mann, ein ungeheuer sanfter Mann, dabei hochgebildet, gleichzeitig natürlich mit diesem Schicksal im Nacken, das er natürlich bis heute nicht vergessen hat, das bis heute auch sein Leben mit beeinflusst. Und er hat ja auch ein Anliegen, er kämpft ja auch, wenn man diese Vokabel überhaupt verwenden kann, für die Erinnerung an das, was damals geschehen ist, gegen das Vergessen. Und er kämpft auch bis heute für eine Entschädigung. Und wenn man das so bedenkt und diesen Menschen dann sieht, was er für einen Eindruck macht, dann muss man sagen, das ist eine große Seltenheit, dieser Sanftmut, der damit einhergeht. Also es hat mir ungeheuer imponiert.
Eine Szene hat Herr Sfunturis eben schon geschildert, aber was ist da insgesamt an diesem 10. Juni 1944 in diesem Dorf in Distomo passiert?
Wenn wir ganz kurz ausholen, es gab ja in Griechenland fast 100.000 Partisanen unter Waffen, die sich gegen die Deutschen gewehrt haben. Das war die zweitgrößte Partisanenarmee in Europa nach Jugoslawien. Das muss man vielleicht im Hinterkopf haben. Die Deutschen waren an diesem Tag ausgezogen, um eine Strecke zu kontrollieren. Sie fuhren zunächst einmal durch Distomo. Distomo war als friedliches, eher konservatives Dorf bekannt. Dort gab es keine Partisanen, aber im Nachbardorf gab es Partisanen. Das war allgemein bekannt. Es war auch bekannt, dass das Nachbardorf an einem Berghang liegt. Jedenfalls fuhren die Deutschen weiter und gerieten dort in einen Hinterhalt im Nachbardorf, verloren dabei auch einige Leute, kehrten um, kamen wieder ins Dorf und dann begann eben das Unglaubliche, dann begann das Massaker. Der Kompaniechef Fritz Lautenbach befahl, alle zu töten, die im Dorf waren. Und es wurden 218 Menschen barbarisch hingemetzelt. Man kann die Details auch gar nicht unbedingt schildern. Es ging vom ungeborenen Kind über Säugling bis zum Greis, Männer, Frauen, alles ohne Unterschied, wurden niedergemacht von einem wirklich entfesselten, sadistischen Mob. Wobei man sagen muss, es haben nicht alle mitgemacht, wie hinterher rauskam. Es haben ja einige überlebt, darunter auch Argyris und seine Schwestern, weil einige Deutsche tatsächlich sich dagegen gewehrt haben. Die gingen ins Haus rein, schossen mit der Maschinenpistole in die Luft, gingen wieder raus und machten das Kreuz ans Haus, um damit zu zeigen, dass die Arbeit getan sei. Also auch so etwas hat es in Distomo gegeben. Aber unterm Strich bleibt ein barbarisches Massaker, fast ohne Beispiel.
Der kleine Argyris, damals 4, war also dann Waisenkind. Wie ging das Leben weiter für diesen Jungen?
Es waren also nur noch seine Großeltern übrig. Die waren überfordert mit diesem völlig traumatisierten Kind, das auch nichts mehr gegessen hat. Also Agiris war kurz vor dem Verhungern. Er kam dann nach Athen ins Waisenhaus. Auch dort ging es ihm nicht besonders gut. Und dann hatte er ein riesengroßes Glück. In der Schweiz wurde ein Kinderdorf neu gegründet für die Kriegswaisen Europas. Dann fuhren Delegationen in die europäischen Länder. Und Agiris hatte das große Glück, dass er ausgewählt wurde, um in die Schweiz zu kommen. Kam dann mit 9 Jahren nach Trogen in der Schweiz in dieses Kinderdorf, hat dort seinen Weg gemacht, hat sogar Abitur machen können, was eine Seltenheit war, das war eigentlich nicht vorgesehen. Aber seine großen Talente und sein großer Fleiß, die er hatte, die wurden erkannt, hat dann studiert später in Zürich, ist Physiker geworden, ist dann Lehrer geworden, hat parallel dazu schriftstellerisch gearbeitet, hat griechische Lyrik übersetzt, die man damals in deutscher Sprache noch gar nicht kannte, hat Kazantzakis übersetzt, hat Sepheros übersetzt, so ein Nobelpreisträger sogar. Ja, und ist später nochmal dann in die Entwicklungshilfe gegangen, also wieder was radikal Neues gemacht. Und in den 90er Jahren dann hat er begonnen, sich der Geschichte von Distermo zu widmen und auch für Entschädigung und für das Gedenken zu agieren und zu streiten.
In diesem Zusammenhang ist dann im vorigen Jahr etwas ganz Ungewöhnliches passiert. Und zwar wurde Herz von Turis in die Satire-Sendung Die Anstalt eingeladen. Das war im Zusammenhang mit der Frage nach deutschen Reparationen für Griechenland wegen dieser Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg. Und dieser kurze Auftritt im Fernsehen, sehr bewegend, man kann sich das im Internet noch anschauen, dieser Auftritt hatte dann doch Folgen.
Das war ein Glücksfall, muss ich sagen, denn ich habe 20 Jahre lang durch Vorträge und Publikationen in Deutschland versucht, Deutschland zu informieren. Und ich sage, wenn es hochkommt, habe ich vielleicht 10.000 Leute erreicht im Laufe von 20 Jahren. Und jetzt waren es plötzlich einige Millionen. Und das hat natürlich auch die entsprechenden Reaktionen ausgelöst, dass viele Leute auch in der Politik und Kreisparteien und so haben angefangen, Fragen zu stellen. Wie steht es denn mit den Entschädigungen? Warum sagt er, das sei erledigt? Und warum ist das erledigt? Das ist ja gar nicht wahr.
Ja, also die Frage von Entschädigungen. Solche Entschädigungen hat es nie gegeben für dieses Verbrechen oder diese Verbrechen in Distermo. Herr Seibel, wie hat die deutsche Seite sich aus diesem Thema herausgewunden?
Ja, es war direkt nach dem Krieg eben die Praxis zu sagen, alles, was im Kampf passiert ist, das wird vom Kriegsrecht mehr oder weniger gedeckt. Also im Klartext, Massaker gab es keine. Das waren alles Maßnahmen, wie es hieß, im Rahmen der Kriegsführung. Also so haben die Nazis argumentiert und so hat leider auch haben sehr viele deutsche Regierungen argumentiert nach dem Krieg. Ihnen kam entgegen, dass es in Griechenland, das ein Land, das vom Bürgerkrieg komplett gespalten war, ein 4-jähriger Bürgerkrieg, den die Rechte gewonnen hat. Die Rechte hatte eben das Interesse, die ganzen Opfer der Linken, der Kommunisten, wie sie alle genannt wurden, obwohl es nicht alles Kommunisten waren, so klein wie möglich zu halten. Und dadurch entstand so ein Kartell des Verschweigens durch das griechische Establishment. Und eben das kam der Bundesrepublik natürlich auch entgegen. Und so hat es sehr, sehr lange gedauert, bis diese Verbrechen tatsächlich auch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen sind. Man muss sagen, dass in Deutschland die Verbrechen, die in Griechenland passiert sind, fast ausgeblendet sind, bis heute fast völlig unbekannt sind.
Herr von Turis und auch andere haben ja dann eine ganze Reihe an Vorstößen unternommen, um da doch weiterzukommen in dieser Entschädigungsfrage. Auch juristisch sind sie aktiv geworden. Woran ist das dann auch in späteren Jahren noch gescheitert?
Also man muss unterscheiden, in Griechenland hat es eine Sammelklage gegeben der Hinterbliebenen von Distermo mit Erfolg. Also der oberste griechische Gerichtshof, der Areopag, hat diesen Hinterbliebenen eine große Entschädigung zugesprochen. Deutschland hatte dieses Urteil nie akzeptiert. Es ging dann sogar so weit, dass in Griechenland medienwirksam deutsche Gebäude bereits vermessen wurden, wie das Goethe-Institut, die dann zur Zwangsversteigerung geführt werden sollten. Dazu kam es nicht. Deutschland hat hier interveniert und der griechische Justizminister hat sein Veto eingelegt. Das war möglich, sodass die Hinterbliebenen zwar ein Urteil hatten, aber damit nichts anfangen konnten. Parallel dazu hat Herr Sfunturis gemeinsam mit seinen Schwestern, auch um ein Zeichen zu setzen, in Deutschland die Bundesrepublik verklagt. Auch das ging über viele Instanzen, endete am Ende vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der sich für nicht zuständig erklärte. Also auch da kam Herr Sfunturis dann nicht weiter. Im Gegenteil, sogar sehr hohe Prozesskosten, auf denen er dann sitzen geblieben ist. Es waren, glaube ich, 70.000 Euro sogar insgesamt. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, Recht und Gerechtigkeit sind, wie wir schon oft gesehen haben, nicht immer das Gleiche. Es hat gedauert bis zum vergangenen Jahr, glaube ich, bis endlich der erste Bundespräsident, und das war Herr Gauck in Griechenland, diese deutsche Schuld explizit auch eingestanden hat und um Vergebung gebeten hat. Vor ihm hat das kein deutscher Politiker offiziell getan. Von daher ist ein kleines bisschen Hoffnung zu sehen, aber dass Deutschland noch irgendwie zahlen wird, daran glauben selbst die Griechen kaum.
Jetzt, Herr Seipel, Ihr Buch über die Lebensgeschichte von Argyris Funturis. Worum geht es Ihnen dabei?
Also mir ging es dabei um dreierlei. Natürlich wollte ich diese schrecklichen Geschehnisse, die damals passiert sind, nochmal ins Gedächtnis vielleicht einer breiteren Öffentlichkeit rücken. Ich wollte auch die Lebensleistung von Herrn Funturis einer Leserschaft nahebringen. Ich finde, fast ohne Beispiel sein moralischer Standard, den er hat. Er ist immer für die Schwachen da. Er tritt für die Schwachen ein, nicht nur für seine eigene Geschichte. Er hat auch während der Zeit der Diktatur sich von der Schweiz aus engagiert gegen das Obristenregime.
Diese 7 Jahre griechische Militärdiktatur.
Ja, zwischen 67 und 74 stand da auch auf schwarzen Listen in Griechenland. Aber als drittes ging es mir auch darum, ihn nicht nur als Opfer zu schildern, sondern auch zu zeigen, dass auch er ein Leben hatte, in dem auch Freude vorkommt, in dem es auch sinnlich zugeht. Und es ging mir auch darum, Geschmäcker, Gerüche, die griechische Sonne, die er als Kind so geliebt hat und die er dann immer wieder auch so vermisst hat, wenn er wieder weg musste aus Griechenland, ein bisschen reinzubringen ins Buch. Er hat sich am Anfang ein bisschen dagegen gesträubt, ist aber im Laufe unserer Treffen dann auch immer mehr aufgetaut. Und ich glaube, dass es auch in seinem Sinn war, dass er, wenn man so möchte, auch in Anführungsstrichen, auch ein normales Leben gehabt hat. Und ich denke, dass ich das in diesem Buch auch ausgedrückt habe.
Soweit Patrick Seipel, Autor des Buches mit dem Titel »Ich bleibe immer der 4-jährige Junge von damals«, das SS-Massaker von Distomo und der Kampf eines Überlebenden um Gerechtigkeit. Erschienen ist dieses Porträt von Argyris Funturis im Westend Verlag. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Wie eine Sache klein anfangen und dann doch geradezu Geschichte schreiben kann, das wurde selten so deutlich wie bei der Bürgerrechtsbewegung in den früheren Ostblockstaaten. Anfangs bestand sie nur aus einigen wenigen mutigen Männern und Frauen, die scheinbar auf verlorenem Posten standen. Denn, die Älteren erinnern sich, die damaligen realsozialistischen Regime wirkten wie für die Ewigkeit zementiert und im Zweifelsfall war da ja noch die Schutzmacht UdSSR mit ihren Panzern. Und dann kam doch alles anders und ein einstiger Bürgerrechtler und Häftling wie Václav Havel wurde Staatspräsident. Welch eine Geschichte. Einer ihrer Startpunkte war die sogenannte Charta 77. Vor 40 Jahren wurde sie zeitgleich in mehreren westlichen Zeitungen veröffentlicht, unter anderem in der FAZ, in Le Monde, der Times und der New York Times. Das war die maximale Provokation für die Regierung der damaligen GSSR. Kilian Kirchgessner aus dem ARD-Studio in Prag erinnert daran.
Mit dieser Musik ging es los. The Plastic People of the Universe heißt die Band, die im tschechoslowakischen Untergrund spielte. Als ihre Mitglieder 1976 von der kommunistischen Staatssicherheit verhaftet wurden, regte sich der Widerstand im Land. Willem Pretschan, Historiker und damals selbst Widerstandskämpfer, erinnert sich:
Während dieser Prozesse haben sich die Menschen zusammengetan, die atomisiert in kleinere Gruppen waren. Man hat gespürt, wir gehören zusammen, wir müssen etwas tun.
Die Verhaftung der Musiker schweißte Kritiker aus verschiedenen Lagern zusammen. Seit Jahren schon zog das Regime die Zügel an. Die Meinungsfreiheit gab es nur auf dem Papier. Etliche Kritiker verschwanden hinter Gittern. Das Leben, so erinnern sich die Initiatoren, war das Gegenteil dessen, was der Staat kurz zuvor in der Schlussakte der Konferenz von Helsinki versprochen hatte, die die Achtung der Menschen- und Bürgerrechte proklamierte. Václav Mali, einer der Unterzeichner der Charta 77, wir haben uns bewusst gemacht, dass wir eine Mitverantwortung haben für die Form der Gesellschaft. Wir können nicht nur zusehen, was um uns passiert, uns nur darüber beschweren. Wir müssen auch etwas zur Verbesserung beitragen. Die Charta 77 war keine Partei, sondern eine Bürgerinitiative. Václav Mali ist heute Weihbischof von Prag, einer der profiliertesten Unterzeichner der Charta und in den 80er Jahren auch einer ihrer Sprecher. Im Dezember 1976 verfasste eine Gruppe von Widerstandskämpfern den Text. Die Erstunterzeichner schickten aus Sicherheitsgründen Postkarten mit ihrer Unterschrift. So musste das streng geheime Dokument nicht aufwendig mitsamt den Signaturen durch das Land gebracht werden. Am 1. Januar 1977 machten die Initiatoren die Charta öffentlich. Am 7. Januar erschien sie in einigen der führenden Zeitungen des Westens. Jetina Schiklova, eine der damaligen Unterzeichnerinnen:
Wir haben nicht gedacht, dass es evoziert so große negative Reaktion aus der offiziellen Seite. Wirklich, wir haben gedacht, dass diese Deklaration wird nicht so provoziert. Und ich habe persönlich gesagt, naja, sie sind schwächer, als wir haben gedacht.
Das Regime schlug hart zurück. Václav Havel, einer der Initiatoren, kam mit einigen Mitstreitern monatelang in Haft. Alle Unterzeichner mussten mit Schikanen und Verhören rechnen. Einer der prominentesten Unterstützer, der Philosophieprofessor Jan Patočka, starb nach einem mehrstündigen Verhör. Die Kommunisten veranstalteten eilends eine Gegenveranstaltung, die sogenannte Anti-Charta. Regimetreue Schauspieler und Sänger distanzierten sich auf einer eigens einberufenen Versammlung im Prager Nationaltheater von der Charta 77, breit bekannt gemacht im staatlichen Fernsehen. Die Charta 77 selbst konnte das nicht bremsen. Immer mehr Bürger der Tschechoslowakei unterzeichneten in den Folgemonaten. Insgesamt kamen über die folgenden Jahre etwa 2000 Unterschriften zusammen. Václav Mali, der Prager Weihbischof, sieht in der Charta ein Beispiel, das auch heute noch aktuell sei. Wir konnten uns verständigen. Leute mit verschiedenen Weltanschauungen aus verschiedenen Schichten. Es ging um die gemeinsame Verteidigung der menschlichen Würde. Das sei heute noch aktuell, auch wenn in der Demokratie niemand mehr Opfer bringen müsse für seine Überzeugungen, so wie damals viele der Chartisten. Václav Mali ist seither als Menschenrechtler viel unterwegs, in Weißrussland, in China und anderen Ländern. Aber auch in Europa gebe es Grund zur Sorge. Damals war die Grenze klar, die harte Macht der Diktatur, und jeder anständige Bürger wusste, so nicht. Heute ist es viel schwieriger, sich vor Vereinfachungen und Manipulationen zu schützen. Es scheint mir, dass viele Menschen billigen Versprechen und vereinfachten Perspektiven erliegen. Deshalb ist es wichtig, Informationen zu suchen, die die Wirklichkeit abbilden und nicht nur Annahmen und Vermutungen. Zum 40. Jahrestag der Charta 77 treffen jetzt im Januar die einstigen Unterzeichner in Prag zusammen. Eine Feierstunde soll es werden für die Verbündeten von einst, die ganz unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen haben.
Kilian Kirchgessner über die Charta 77, die vor 40 Jahren veröffentlicht wurde und die einer der wichtigsten Impulse war, der am Ende die einstigen Ostblock-Regime zum Einsturz brachte. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.